Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Was in diesen Tagen bei Wirecard passiert, beziehungsweise was wir Stück für Stück erfahren, das entwickelt sich immer mehr zu einem veritablen Wirtschaftskrimi. Die Details muten dann zum Teil so unwahrscheinlich an, dass man sie kaum glauben mag. Da verschwinden Milliarden, vielleicht waren sie auch nie da. Da sind Umsätze, die sich mit einmal in Luft auflösen, Gewinne, die verbucht wurden, die nur auf dem Papier standen. Und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug dessen. Ansonsten sitzen Menschen in Haft, andere werden noch gesucht. Und über all das wollen wir reden mit meinem Kollegen Michael Watzke in München, den ich erstmal herzlich begrüße. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln.
Da gibt es jetzt aber möglicherweise interessante neue Erfahrungen. Ein Manager aus dem Nahen Osten hat, ich will noch nicht sagen ausgepackt, aber zumindest deuten sich da ein paar interessante Dinge an. Worum geht's bitte?
Es geht um Oliver Bellenhaus, der bei Wirecard für das Drittpartnergeschäft zuständig war, also für das dubiose Geschäftsgebaren mit Firmen, vor allem in Asien und im Nahen Osten, die Geschäfte für Wirecard tätigten, weil Wirecard in diesen Ländern keine Banklizenzen hatte. Und Oliver Bellenhaus war ansässig in Dubai und hat dort vor allem mit einem Drittpartner namens Al Alam zusammengearbeitet. Nun hat sich Oliver Bellenhaus, und zwar schon Anfang Juli, der Staatsanwaltschaft in München gestellt. Er sitzt in Haft und sein Anwalt sagt, Oliver Bellenhaus wird mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Er wird, Zitat, auspacken. Bisher hat er das in der Öffentlichkeit nicht getan, wohl aber gegenüber der Staatsanwaltschaft. Und was er dort sagt und wem er vor allem die Schuld gibt, um möglicherweise von einer eigenen Schuld abzulenken, das ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass das für die Staatsanwaltschaft natürlich wichtig ist, denn ein weiterer wichtiger Verdächtiger und möglicherweise der Strippenzieher in diesem extrem komplizierten Geflecht, nämlich Jan Marsalek, der im Vorstand auch zuständig war für dieses Drittpartnergeschäft, der ist weiterhin flüchtig. Und wo er sich aufhält, ob auf den Philippinen, wie oft kolportiert wurde, oder in einem anderen Land, das ist völlig unklar.
Kommen wir nochmal zu dem, was da passiert ist. Also Firmen, die eigentlich nur auf dem Papier standen und die Umsätze generiert haben, die aber nicht da waren. Das ist, was bei mir angekommen ist. Sie haben das ein bisschen detaillierter. Worum geht's da?
Es geht darum, dass das Geschäftsmodell von Wirecard ja ist, Bezahldienstleistungen im Internet oder über Handy bereitzustellen. Und Geld hat Wirecard, zumindest hat die Firma das lange Zeit behauptet, damit gemacht, dass es jeweils eine kleine Kommission für jeden Bezahlvorgang bekam. Und man hat argumentiert, es werden immer mehr Menschen in Asien sowieso, aber in Europa dann auch per Handy und online bezahlen. Und damit ist das Geschäft sehr lukrativ und Wirecard verdient gut daran. Dass das aber nicht so war, ist mittlerweile klar, denn in Europa zog Wirecards Geschäft nie so richtig an. Also hat man immer darauf verwiesen, dass man ja im Nahen Osten und in Asien, vor allem in Südostasien und in China, viele Kunden habe, hunderttausende Kunden, die mit Wirecard zusammenarbeiten. Aber wie sich jetzt herausstellt, war das eben nicht so. Und Wirecard hat sich als Drittpartner oft Geschäftspartner ausgesucht in Ländern wie den Philippinen, in denen die Kontrolle sehr, sehr gering ist. Und dort sind dann eben auch diese 1,9 Milliarden Euro angefallen, die, darauf deutet alles hin, eben nie existiert haben. Und wahrscheinlich auch die Umsätze, die Wirecard dort gemacht haben, will, die hat es nie gegeben.
Jetzt haben Sie gerade schon Jan Marsalek angesprochen, den Stellvertreter von Herrn Braun. Da gibt es auch Chatprotokolle, die veröffentlicht worden sind. Die lassen auch tief blicken, oder?
Ja, die Financial Times hat diese Chatprotokolle mit einem Vertrauten veröffentlicht. Da gibt sich Jan Marsalek, der da häufig mit Smileys, mit Zwinker und kleinen Äffchen arbeitet, sehr leutselig und redselig. Was man daraus sicher sagen kann, ist, dass er sich in Südostasien oder in einem asiatischen Land befindet, denn die Zeitzonen, mit denen er da hantiert, die sind so, dass es die Philippinen sein könnten, aber vielleicht auch ein anderes Land. Er sagt an einer Stelle, dass er jetzt in einem Land sei, das seit 25 Jahren ein stabiles politisches System habe. Daraus hat die Staatsanwaltschaft und andere natürlich abgeleitet, das könnte eine Karibikinsel sein, das könnte vielleicht auch Russland sein, denn Jan Marsalek hat sehr viele Beziehungen zu Russland gehabt. Er hat wohl nachweislich mit der russischen Armee in Syrien eine Reise nach Palmyra gemacht. Er hatte Kontakt zu russischen Geheimdiensten. Natürlich stellt sich überhaupt die Frage, wie Jan Mar Salek es geschafft hat, in Corona-Zeiten so schnell zu reisen und in andere Länder zu kommen. Also möglicherweise hat er Kontakte zu Geheimdiensten und aus den Chatnachrichten geht hervor, dass er sich einerseits Gedanken macht, dass er der Schuldige sein könnte in diesem Skandal. Andererseits geht er damit auch immer wieder ganz lax um und zwinkert sehr viel und sieht sich als derjenige, der der Staatsanwaltschaft ein Schnippchen schlagen wird.
Wie ist eigentlich zu erklären, dass der Vorstandsvorsitzende, der ehemalige Herr Braun, für 5 Millionen Kaution frei ist? Ich habe gehört, er hat kurz vor seiner Verhaftung noch Aktien für mehr als 100 Millionen verkauft. Ist da nicht ein Missverhältnis?
Ja, das wird auch nach meinen Informationen auch in der Staatsanwaltschaft durchaus diskutiert. Generell kann man wohl sagen, das Hauptargument ist von Gertrud Bäumler-Hösel, der Staatsanwältin, die dort ermittelt, dass man damit zeigen wollte, dass man anderen, wie etwa Jan Mar Salek, eine Brücke bauen will und sagt, okay, wenn ihr kooperiert, dann werden wir möglicherweise nicht ganz hart zuschlagen und wir lassen euch ein bisschen Spielraum, sofern keine Fluchtgefahr und keine Verdunklungsgefahr besteht. Dass allerdings diese drei, vor allem Oliver Bellenhaus, Jan Mar Salek und Markus Braun damit rechnen müssen, bald vor Gericht zu stehen und die Hauptschuldigen in diesem Wirecard-Skandal, zumindest was die Seite des Unternehmens angeht, dass sie das sind, daran ist keine Frage. Und natürlich hätte die Staatsanwaltschaft auch gerne Jan Mar Salek, denn er hat wahrscheinlich am meisten zu erzählen über das, was bei Wirecard schiefgelaufen ist.
Michael Watzke war das mit Einzelheiten heute Morgen zum Fall Wirecard. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Dankeschön.